23,000 people.
And now in season 8. Presented by Rosinger Group. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8, der Werdegang und Personality-Folgen, ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 8 ist Robert Ottl, CFO der Voestalpine, Aufsichtsrat der Wiener Börse, Vorsitzender des Ausschusses Kapitalmarkt der IV und Präsident des Aktienforums. Lieber Robert, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass... Habe ich lange daran gearbeitet und ich freue mich, dass du da bist. Ganz wesentliche Funktionen für den Kapitalmarkt haben wir hier in der Anmoderation bereits besprochen. Aber Karriere-Werdegang-Podcast, mich interessiert auch, wie es bei dir begonnen hat, wie du in den Kapitalmarkt gekommen bist. Ich weiß von einem Studium Maschinenbau, BWL, aber bitte eigene Worte.
Ja, ich bin in Wien geboren und habe dann in Wien Maschinenbau studiert und BWL parallel. Die Wahl des Studiums war sehr spät.
Beides ist eigentlich unüblich, oder? Entschuldigung, dass ich so früh ins Wort falle, so die beiden Studienrichtungen zu kombinieren, oder?
Jein. Also ich habe in der Nachinskriptionsfrist erst gewusst, was ich machen will. Und ein wesentlicher Einflussfaktor war, mein einer Großvater war Maschinenbauer, der andere Großvater war Wirtschaftswissenschaftler. Und ich komme aus einer Technikerfamilie, das heißt, meine beiden Eltern haben ein technisches Doktorat, meine beiden älteren Schwestern haben ein technisches Doktorat.
So was nennt man Homebias dann, ne?
Dass man CFO wird. Da war dann der Druck schon recht groß, wieder Technik zu studieren, aber nachdem beide Schwestern Bauingenieur studiert haben, habe ich gesagt, den Druck der Konkurrenz, dem stelle ich mich nicht, sondern dann mache ich Maschinenbau. Und ja, die Einschränkung auf nur Technik war mir dann doch etwas zu eng. Und wenn man die TU kennt, dann weiß man, dass es in vielerlei Hinsicht auch nicht sehr divers ist, dort zu studieren. Und das war bei der WU besser.
Mich interessiert jetzt natürlich der Weg dann in die Voestalpine, welche Stationen es da davor gegeben hat. Und Einstieg Voest war dann 1997, 2 Jahre nach dem IPO.
Ja, also ich habe vor der Voestalpine für ein Familienunternehmen gearbeitet, ein Unternehmen der Franz Haas Waffelmaschinen im Waldviertel, 3 Jahre lang. Habe ein Familienunternehmen und die Meriten eines Familienunternehmens kennenlernen dürfen und habe dann gedacht, ja, wie ich dort rausgeflogen bin, also ich bin nicht in Frieden gegangen, ich war dann mehrere Monate arbeitslos.
Okay.
Habe auch das... Es war ein wesentlicher Eindruck für mich eigentlich und habe dann gesagt, ich möchte gerne in einem größeren Unternehmen arbeiten, das nach möglichst rationalen Strukturen denkt, arbeitet, entscheidet. Habe mich dann auf eine Annonce der Voestalpine beworben, die hochmobile Mitarbeiter gesucht hat für die Ostexpansion. Und ich kann mich noch erinnern an das Gespräch, an das erste, das war also der weitest östliche Bereich, wo wir eingesetzt hätten werden sollen, war Lemberg. Mhm. Das hat heute eine ganz andere Bedeutung als damals, eine traurige Bedeutung.
Stimmt, ja.
Und bin dann genommen worden in einem Assessment Center Prozess von 400 Leuten, sind dann 4 aufgenommen worden. Ich war einer von den 4 und habe dann 2 Jahre lang verschiedene Projekte begleitet. Mhm. Und das war... Claim-Management bei einem Großinvestitionsprojekt, das war Ostexpansionsprojekte, das heißt Akquisitionsprojekte, Stahlwerke in Osteuropa, Polen, Tschechien. Und nach diesen 2 Jahren des den Konzern kennenlernens ist dann das Angebot gekommen, entweder technischer Geschäftsführer zu werden in Krems, mhm, oder Controller in Linz. Mhm. Und wenn man in dem Alter ist, ist sozusagen die Frage Geschäftsführer oder Controller recht emotional eindeutig zu beantworten. Der Nachsatz war, der Konzern will dich aber im Controlling sehen. Mhm. Und damit war auch die Antwort relativ klar, dass der Finanzweg der ist, der der mich in der Voestalpine begleiten wird.
Jetzt weiß man als gelernter Österreicher, dass vor dem Börsegang die Voestalpine, Vorstall war ja damals noch der Name auch, und die Verstaatlichte eine wenig erbauende Geschichte gehabt hat. War die Annonce, die dich dann im 97 zum Unternehmen geführt hat, ein bisschen Equity-Story schon aus der Expansion damals? Rund um den Börsengang?
Nein, es hat natürlich die Veränderung der Voestalpine, die wahrgenommene von außen, war ein ganz wesentlicher Grund, sich dort zu bewerben. Ich kann mich erinnern, im Maschinenbaustudium macht man auch Werkstofftechnik, das ist eins und zwei, und der zweite ist eher schwer, den haben wir versucht irgendwie loszuwerden, gedanklich mit dem Hintergrund, naja, Werkstoffkunde, Stahl brauche ich nicht, weil in der Föst werde ich nie arbeiten wollen. Mhm. Also das ist ja eh nicht mein Ziel, weil eben Verstaatlichte und alles, was damit verbunden ist. Und das hat sich dann eben über die Zeit und mit dem Eindruck des Börsenganges auch verändert, dass es ein modernes Unternehmen ist, ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen. Also ich glaube, dass Kapitalmarktorientierung auch bei der Akquise von Mitarbeitern ein ganz wichtiger Aspekt ist, wo man sagt, das Unternehmen hat bestimmte Ziele und mit denen kann ich mich identifizieren. Mhm. Deswegen habe ich mich dort auch beworben.
Wunderbar, ja. Also alles das, was ich zuerst gesagt habe, vor dem IPO gibt es eine wenig erbauliche Geschichte, aber seit dem IPO ist es eine Erfolgsgeschichte, muss man sagen. Als der Börsengang erfolgt ist, damals war der spätere langjährige CEO Wolfgang Eder Investor Relations. Ich bringe das gerne, ich habe es jetzt in dem Podcast noch nicht gebracht. Gut, es war dann eine spannende Zeit natürlich. 1995 war das IPO. Es war eine spannende Zeit natürlich dann. Wie hast du dann die ersten Jahre erlebt? Und ich glaube, da gab es ja dann auch eine Station in den Niederlanden, die sehr wesentlich war für das Weitere dann im Konzern.
Also um fortzusetzen, sozusagen bei diesen Ostexpansionsprojekten, die sind ja alle gescheitert. Also ja, das mehr Stahl einzukaufen, es war dann auch das Projekt, wo die Voestalpine damals den deutschen Stahlhersteller Salzgitter kaufen wollte und dann am Veto vom Herrn Schröder gescheitert ist, ganz kurzfristig. Da hat dann der Konzern sich eine neue Strategie gegeben, unter Peter Strahmer in die Wertschöpfungskettenverlängerung zu gehen. Also nicht mehr Stahl zu produzieren, sondern was daraus gemacht wird, dann in kleineren Schritten zu kaufen. Und diese erste Station in den Niederlanden war nach einer Akquisition eines börsennotierten Unternehmens in den Niederlanden, das in der Automobilzulieferindustrie ist. Und dort war ich dann 2 Jahre lang als Chief Operating Officer in Personalunion, bin 2 Jahre lang hin und her gependelt jede Woche.
Das war die Polynorm, glaube ich, oder?
Das war die Polynorm, ja.
Und zurück in Österreich ist dann der Vorstandsjob gekommen.
Das war dann in den Wechseln zwischen Peter Strahmer, Franz Strutzel und Wolfgang Eder. Mhm. Innerhalb relativ kurzer Zeit hat sich dann eben ergeben, dass der Wolfgang Eder die Automotive-Division aufgegeben hat und dass ich dann nach ihm dort die Division führen durfte für ein paar Jahre. Mhm.
Und es hat sich ja in diesen Nullerjahren nicht nur ein Jahrhundertboom an der Wiener Börse ergeben, von 2002 bis 2007 haben wir verfünffacht im ATX, sondern wir hatten auch 2 extrem starke Stahlaktien an der Wiener Börse, die Voestalpine und die Böhler-Uddeholm, sorry. Und da gibt es ja eine gemeinsame Geschichte, die dann in der Übernahme gegipfelt ist, und da denke ich mir, dass ein CFO da eine zentrale Rolle dabei spielen hat müssen. Wie hast du diese Phase gesehen, so im zuspitzenden Boom, das tolle Target für Voestalpine im Jahr 2007, 2008?
Ich glaube, man fängt gut bei dem, was du sagst, an, bei dem Boom davor.
Ja.
Die Voestalpine ist grundsätzlich ein zyklisches Unternehmen, in wesentlichen Teilen, im Stahlteil vor allem. Und diese Jahre davor, China-Boom, das war eine Goldgräberstimmung. Also ein Wettbewerber von uns hat bestehende Verträge gebrochen und hat einfach den Stahlpreis mehrfach angehoben und gesagt, ja, ihr habt Verträge, aber wenn es beliefert werden wollt, dann zahlt es jetzt mehr. Also es war wirklich fast schon unangenehm am Markt, aber hat gut verdient, auch die Voestalpine hat gut verdient und hat sehr, sehr schnell Schulden abgebaut, schneller abgebaut und mehr Cash eingenommen, als die Akquisitionsideen da waren. Das heißt, wir waren nahezu schuldenfrei, was für börsennotiertes Unternehmen jetzt auch kein Idealzustand ist. Und dann kam die Übernahmegerüchte und Übernahmeversuch, weil die Fries-Gruppe verkaufen wollte als Kernaktionär von Böhler-Uddeholm. Und da war dann an einem Samstagvormittag, hat der Wolfgang Eder mit den Juristen und mich zu sich ins Büro eingeladen, hat nicht gesagt, worum es geht, hat von einem Bäcker ein paar Kipferl mitgebracht und hat gesagt, er möchte Böhler übernehmen und ob wir jetzt das machen und wie wir das machen. Und das war der Startschuss für diese Gespräche und für diese Übernahme. War eine sehr spannende Zeit, weil natürlich, so wie du sagst, auch Böhler eine sehr gute Zeit hat.
Ja, dementsprechende Bewertung.
Bewertung. Ja. Das heißt, es war dann für uns schon auch eine Kraftanstrengung, das zu finanzieren. Und war nur zu diesem Zeitpunkt möglich, weil wir eben vorher fast schuldenfrei waren. Aber nachher waren wir nicht ganz schuldenfrei. Mhm. Da haben wir nicht nur normale Schulden aufgenommen, sondern wir haben auch 1 Milliarde Hybridkapital aufgenommen, um die Bilanz besser zu machen. Und das war aber eine spannende Zeit und war für mich sicher einer der Highlights meiner Karriere. Jetzt muss ich einen Einschub machen und ein bisschen auf den Klaus Reidel hinhacken.
Hinhacken auf den Klaus.
Der Klaus Reidel hat ja immer gesagt, die Mitarbeiterbeteiligung der Voestalpine, also wir haben ja fast 15% der Aktien der Voestalpine gehören einer Mitarbeiterbeteiligungsstiftung, wo die Stimmrechte dann auch von den Betriebsräten ausgeübt werden. Er hat immer gesagt, das ist die Jugoslawisierung eines Unternehmens und war ganz stolz drauf, dass die Fries-Gruppe als stabiler Ankeraktionär sozusagen eine Kapitalmarkt- und wirtschaftlich orientierte Kernaktionärsfunktion gehabt hat. Das hat sich diese Diskussion dann 2007 in den Gesprächen mit dem Vorstand von Böhler etwas verschoben.
Wunderbar. Ich habe da eine schöne Erinnerung auch. Ich war irgendwann einmal bei einem ehemaligen Sprecher Gerhard Kürner zu Besuch und bin mit dem Zug heimgefahren und da waren dann Voestalpine Mitarbeiter, die man als solche auch erkannt hat, an einem Gwandl was angehabt haben und die haben dann über die Aktie geredet im Nebenviererblock. Und ich fand das einfach schön. Ja? Das war so eine Erinnerung für mich. Ja?
Das ist ganz, ganz glaubwürdig und sicher so. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Vorteil ist, dass bei uns die Mitarbeiter dadurch, dass sie beteiligt sind, dass sie über den Kapitalmarkt Aktionär sind, eine ganz andere Sicht aufs Unternehmen gewinnen und sich für den Kapitalmarkt interessieren und dort auch engagieren und wissen, was ist der Kurs, wie hoch ist die Dividende. Und bei uns gibt es eigentlich kaum Diskussionen, dass Dividende böse ist und reinvestieren viel besser wäre. Das habe ich bei uns noch nie erlebt.
Ich finde das einfach großartig, dass so viele dabei sind. Und es sind wenige Unternehmen, die da ähnlich aufgestellt sind. Die Wienerberger gehört vielleicht genannt, aber sonst fallen mir nicht mehr allzu viele ein, die Mitarbeiter so stark dabei haben.
Es ist ein Verdienst der Generation vor mir im Unternehmen, die das über lange Jahre aufgebaut haben. Und ich glaube, es ist auch ein Grund, weil du auch das Aktienforum erwähnt hast, warum die Aktionärsdichte in Oberösterreich deutlich größer ist als in anderen Bundesländern, weil ich glaube, dass einfach viele sagen, ja, ich bin Aktionär als Mitarbeiter, aber ich bin Aktionär.
Da werde ich heute noch von Sparkassen eingeladen, das einzige Bundesland, um irgendwie so Roadshow-ähnliche Dinge mit zu besprechen, weil da die Kunden einer Filiale immer noch das Interesse haben, auf Voestalpine wiederzusehen oder Polytech oder Lenzing, da gibt es ja auch vieles rund im Großraum.
Oberösterreich hat eine große Dichte an sehr guten Industrieunternehmen, hat eine große Dichte an börsennotierten Unternehmen und es hat in Oberösterreich beteiligt sein, Aktionär sein, auf Hauptversammlungen gehen, eine große Tradition. Also ich glaube, wir haben als Voestalpine eine der am besten besuchtesten Hauptversammlungen in Österreich, auch ohne, dass man da, ich weiß es nicht, wie früher mal Zigaretten austeilen oder...
Wir sind da ganz in der Nähe von der Ex-Austria-Tabak. Da ist nichts ohne Zigaretten gegangen. Ja, also Schindl, Schramm haben sich nicht fotografieren lassen ohne Chick in der Hand. Ja. Das war schon spannend. Ich möchte noch mal kurz auf die Böhler zurückkommen, lieber Robert. Wir haben ja 2007, 2008 diese Übernahme gehabt und da hatten wir den Jahrhundertboom und da war die Wiener Börse sicherlich rückwirkend gesehen einmal überbewertet auch. Wir sind immer unterbewertet, damals waren wir wohl überbewertet, haben wir alle miteinander nicht gewusst und dann ist aber doch Lehman gekommen, das hat die ganze Welt gehittet und uns noch einmal ein bisschen zum Quadrat, mathematisch vielleicht nicht ganz richtig mit dem Quadrat, aber doch heftiger. Wie ist es euch denn da gegangen nach so einer Mega-Übernahme, dann plötzlich mit Verschuldung und dann kommt so ein Scheiß wie Lehman daher?
Also jetzt... Das Erste, was mir dabei einfällt, ich habe mir versucht zurückzuerinnern, ich glaube, der Spitzenkurs war damals für Stabine 66, aber Das habe ich nicht nachgeschaut und dann sind wir auf 9 gefallen.
Klingt oder familiar.
So, 66, So. Irgendwie, ich kann mich erinnern, ich war damals, habe ich ein kleines Stock-Option-Paket schon gehabt und es war sozusagen kurz vor der Ausübungsfrist. Ouch. Und dann zum und dann irgendwann in dem Rutsch nach unten habe ich, glaube ich, ausgeübt. Als Unternehmer, wir hatten damals ein, glaube ich, Gearing trotz einer Milliarde Hybridkapital von, ich weiß es nicht mehr, 80% oder so. Also es war schon
heftig, ja.
Wir sind schon ein bisschen mit Speck herumgegangen, mit Schuldenspeck. Wenn man dann das Hybridkapital noch als Schulden rechnen würde, war es noch mehr. Und natürlich ist man jetzt nicht Bullet finanziert in so einer Situation und ist jetzt nicht alles sofort fällig, aber manche Fälligkeiten gibt's dann doch. Und dann sozusagen ist es auch ganz wesentlich, einen Zugang zum Kapitalmarkt zu haben und zu sagen, ich bin börsennotiert. Und dann war natürlich die Frage, und Wettbewerber von uns haben das gemacht, Kapitalerhöhung in der Situation, bei dem Kurs. Ja.
Verwässerung auf ewig, ne?
Verwässerung, die bestehenden Aktionäre nicht glücklich, auch die bestehende Kernaktionärstruktur sicherlich nicht glücklich. Wir haben auch einen Kapitalmarktzugang, aber Fremdkapital gemacht und ich kann mich erinnern, ich bin in Wien am Kohlmarkt gestanden im Nieselregen und habe vom Treasurer den Anruf bekommen, was jetzt final die Konditionen im Buch sind und dass das Buch nicht voll ist und jetzt die Frage ist, nehmen wir's oder nehmen wir's nicht? Und ich habe gesagt, ja, wir nehmen's. Man nimmt das Geld, wenn man es braucht, man nimmt's nicht vorher, weil die Cost of Carry unterschlagen, aber wenn man es braucht, muss man die Konditionen akzeptieren und haben den Bond damals begeben und das hat, deswegen sage ich, Kapitalmarktzugang ganz wesentlich, weil eine Bank, ich kann mich auch an die Bankgespräche damals erinnern. Das war auch in der Boomzeit davor, haben viele internationale Banken auf den Markt Österreich gedrängt. Und dann nach Lehman kann ich mir an ein Gespräch erinnern, einer Bank, die gesagt hat, ja, wir wollen jetzt den Kredit zurückgezahlt bekommen. Ich sage, ja, ist interessant, aber der Kredit ist in 3 Jahren fällig. Ja, aber wir wollen jetzt trotzdem, wir brauchen das Geld.
Wir müssen den Kredit zurück, weil wir Aufsichten haben.
Das ist trotzdem interessant, aber sie kriegen es nicht. Aber es ist, das sieht man schon.
Also es war wegen deren Stresstest höchstwahrscheinlich, oder? Dass die den Druck auf die Unternehmen multipliziert haben.
Ja, aber es ist ja gut gegangen, aber es war eine Erfahrung. Ja. Weil ich kann mich auch an Gespräche mit Bankenvertretern erinnern, die gesagt haben, das geht nicht mehr gut aus. Ja. Also das sind sie ganz, also das waren führende Bankenvertreter in Österreich, das wird sich nicht mehr ausgehen. Was passiert, wissen sie nicht, aber so kann es nicht bleiben. Ich kann mich an Roadshows erinnern in London, wo wir hingefahren sind, Termine gehabt haben, reinkommen und die Büros sind teilweise leer, Kartons, die schon gepackt sind und wir werden freundlich begrüßt und gesagt, wir können das Gespräch führen, aber wir haben kein Geld zum Investieren. Es ist völlig sinnlos, mit uns zu reden. Also es war schon
gespenstisch. Es hat so viele eigene Probleme gehabt und vor allem die Banken natürlich, ja, dass da nichts mehr zum. Aber aus heutiger Sicht kann man sagen, es ist gut ausgegangen. Die Geschichte der Voestalpine ist meiner Meinung nach sehr gut weitergegangen. Wir haben immer wieder diese externen Krisen gehabt, die uns alle gehittet haben. Aber ich glaube, die 10er Jahre waren eine erfolgreiche Phase, kann man bottomline sagen, oder?
Ja, war auch ein Auf und Ab und ist sozusagen, ja, es war eine Krise, die uns gehittet hat und es ist die nächste gekommen mit der Pandemie. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das nicht mehr so stark erlebt, weil wenn man Lehman erlebt hat und dann weiß man, also es geht irgendwie weiter. Es ist jetzt nicht zu Ende aber es war natürlich schon beeindruckend und auch beängstigend, die ganzen Geschäftspraktiken umzustellen, aus dem Büro heraus zu agieren. Bei uns im Unternehmen auch die Diskussion, Arbeiter müssen ins Werk gehen und sich dem Infektionsrisiko aussetzen, während die bequemeren Angestellten zu Hause bleiben dürfen und damit sich nicht dem Risiko aussetzen müssen. Es war schon auch beeindruckend.
Also die zwei großen plus 50% und mehr Kursrückgänge, die du als Vorstand da gesehen hast bei der Voestalpine, sehe ich jetzt im Gespräch oder höre ich raus, dass Lehman schlimmer war, oder? Weil es auch neu war, man ist jünger, man hat gerade eine Akquisition gemacht. Böhler, möchte ich noch erwähnen, ist der zweitgrößte ATX-Plus-Punktebringer ever, weil festgefressen ist da oben hinter der Bank Austria, lustigerweise. Ja.
Die halt und dieser, kann auch nicht mehr schlechter
werden. Kann auch nicht mehr schlechter werden, ist festgefressen und ist im ATX-Stand drin. Gibt es auch viele negative Beispiele, die nicht mehr an der Börse sind und negative Punkte gebracht haben, brauche ich jetzt nicht nennen. Aber ist auch ein Credit irgendwie, weil da steckt ja auch ein Dank der Böhler-Aktionäre in der Voestalpine-Geschichte drinnen irgendwie, muss man sagen.
Ja, man muss sagen, die beiden Unternehmen hatten ja eine gemeinsame Geschichte und das war einer auch der wesentlichen Gründe, wo wir dann an dem Samstag gesagt haben, die Integration wird kein Problem machen. Mhm. Die Personen kennen sich, die Unternehmen kennen sich, die Geschäftsmodelle, die Systeme sind vergleichbar, das wird gut gehen. Und aufgrund der Jugend und der Verschuldung, vorher war für mich Lehman sicher fordernder. Bei der Pandemie hatten wir das Glück, dass wir Mitte, Ende 19 schon gesagt haben, eigentlich sollten wir doch Schulden abbauen und schon ganz massiv waren an der Entschuldung. Wie dann die Pandemie eingeschlagen ist, waren wir schon mittendrin und haben einfach nur weitermachen müssen. Deswegen war es nicht mehr so beeindruckend.
Eine tolle Zeitreise und ich habe das auch immer gerne. Ich glaube, ich habe zuerst einmal zwischen 80ern und 90ern was falsch gesagt, aber das schaue ich mir dann noch an auf jeden Fall. Deine Reise bei der Voestalpine wird, wie wir jetzt vor wenigen Tagen, Wochen erfahren haben, zu Ende gehen. Ich möchte jetzt gar nicht großartig drüber reden, aber rückblickend eine tolle Zeit, oder?
Es ist eine extrem spannende Zeit gewesen. Ja, also sie geht im März 24 zu Ende. Ich bin für die Zeit extrem dankbar. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich bin immer wieder erstaunt, trotz jetzt meines mittlerweile fortgeschrittenen Alters, denke ich mir jedes Jahr,
wir sind gleich jung.
Letztes Jahr war ich noch sehr dumm und jetzt habe ich viel dazu gelernt. Und solange das so ist, ist das super und fühle ich mich auch noch jung genug, um weiterzulernen.
Das klingt doch schön. Aber wir sind noch lange nicht fertig, weil Präsident Aktienforum, das interessiert mich auch noch sehr, verbannt für unsere Emittenten in Österreich. Seit wann begleitest du die Funktion und stell das Aktienforum vielleicht kurz den Hörerinnen und Hörern vor, bitte?
Also ich bin 10 Jahre Präsident des Aktienforums. Es ist ein relativ kleiner Verein. Es ist der Verband der Emittenten an der Wiener Börse. Es sind auch Vereinsmitglieder, die sozusagen mit dem, also es sind nicht nur die Emittenten Vereinsmitglieder, sondern auch die kapitalmarktnahe sind, die Wiener Börse ist Mitglied, Berater sind Mitglied. Aber wir decken einen Großteil der Wiener Emittenten ab und wir engagieren uns eben in der Gesetzwerdung und im Lobbying. Es ist ein Lobbying. Ich bin im Lobbyingregister hinterlegt in dieser Funktion. Wir engagieren uns im Interesse des Kapitalmarkts und im Interesse der börsennotierten Unternehmen. Das sind in Österreich sehr dicke Bretter und es ist ein sehr langfristiger Prozess. Aber in den letzten Jahren ist es eigentlich recht gut gelungen, manche langjährigen Forderungen dann doch Gesetz werden zu lassen. Also zum Beispiel die Finanzbildung, PISA-Test, kann ich mich erinnern, die haben wir, glaube ich, seit 10 Jahren in den Forderungspapieren drin und jetzt haben wir es.
Respekt, ja. Eine langfristige Forderung ist auch die Behaltefrist, die KEST insgesamt, die Problematik dieser doch sehr intensiven steuerlichen Journey in Österreich als Aktionär. Das Aktienforum wird sich eine Meinung dazu haben und ich bin überzeugt, dass meine Hörerinnen und Hörer da sehr interessiert sind, was du dazu sagst.
Ich glaube, der Kapitalmarkt hat eine riesige Bedeutung für einen Wirtschaftsstandort. Ich glaube, wir alle unterschätzen das nach wie vor. Also, und ich habe es vorher erwähnt, Zugang zum Kapitalmarkt in Krisen, in Expansion ist ganz, ganz wichtig für Unternehmen. Der österreichische Kapitalmarkt ist halt eher klein. Das ist schon einmal grundsätzlich ein Nachteil. Aber wegen dieser Bedeutung für den Wirtschaftsstandort tun wir alles, um das zu fördern. wir als Aktienfonds machen auch regelmäßig Umfragen, wie könnte man den Personen motivieren, in Aktien zu investieren. Und jetzt kann man das gut finden oder schlecht, aber die Österreicher sind ein bisschen so getriggert mit Steuererleichterungen. Mhm. Ist das Hauptmotiv?
Ja.
Das ist, manchmal denke ich mir, egal was dahinter steht, wenn es eine Steuererleichterung ist, dann machen wir das. Und das gilt auch fürs Investieren am Kapitalmarkt. Und da hatten wir natürlich früher mit der Behaltefrist ein attraktives Instrument, mit der einjährigen Behaltefrist. Leider ist dieses Instrument abgeschafft worden und ist die Gesetzgebung so, dass es auch ein Fehler in Österreich. Manchmal werden Dinge in Verfassungsrangmehrheit beschlossen und das gilt hier auch. Und damit ist eine Änderung dort sehr schwierig. Aber ich glaube, wir als Aktienfonds glauben daran, dass eine steuerliche Entlastung der Aktiengewinne, und es ist ja ein großes Risiko am Kapitalmarkt da, dass man das incentivieren sollte, dieses Risiko zu nehmen, incentivieren sollte, langfristig für sich selbst vorzusorgen. Und wir haben jetzt viele, viele Jahre von Niedrigzinsen erlebt. Ich glaube, es ist für alle, die sich irgendwie damit auseinandersetzen, ist es ein No-Brainer, am Kapitalmarkt investiert zu sein und nicht ein Sparbuch zu verwenden. Mhm. Nichtsdestotrotz sind wir in Österreich dem sehr fern und deswegen, glaube ich, wäre so eine Incentivierung sinnvoll. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das Modell, das ich so gerüchteweise ein wenig kenne,
Das Vorsorgekonto,
ja. Wenn ich mir das jetzt für mich persönlich vorstelle, ich brauche ein zweites Konto und zuerst muss ich mal eine Bank finden, die bereit ist, noch ein bisschen mehr Bürokratie auf sich zu nehmen. Dann habe ich ein Vorsorgekonto, wo ich jedes Jahr, ich weiß es nicht, 1.000, 2.000 Euro Aktien kaufen darf. Und dann muss, das wird ein bürokratisches Monster, das am Ende des Tages, glaube ich,
haben alle schon gesehen und hat nicht funktioniert, ne, in der Vergangenheit.
Ich habe das dem Herrn Bundesminister für Finanzen auch gesagt, also mein 18-jähriger Sohn, wie ich ihm versucht habe, das zu erklären, wie das funktioniert, hat er gesagt, was ist denn das für ein Scheiß?
Ja.
Also verzeihen Sie mir für das böse Wort.
Ich habe ja auch irgendwann mal Scheiß gesagt, so nebenbei. Nein, es ist,
aber das ist, also
es ist meine Meinung auch, ja.
Wenn es rechtlich keine andere Variante gibt, okay, aber dann muss man alles dazu tun, um alle Möglichkeiten, die man hat, so auszuschöpfen, dass sie möglichst unbürokratisch und möglichst offen sind.
Ja.
Und dann bin ich sehr dafür.
Ich bin ja in der Tonalität immer so vorsichtig, weil oft von Steuerzuckerln gesprochen wird, von Förderung und so weiter. Das klingt so, als würde man da Geld kriegen, wenn man Aktien kauft. In Wahrheit geht es ja nur darum, dass man nicht noch eine zusätzliche Besteuerung hat nach der Dividende. Wir haben jetzt gesehen, die Dividenden bringen 9-mal mehr dem Finanzminister als Kursgewinne. Okay, jetzt kann man sagen, die letzten Jahre waren jetzt überschaubar lustig von den Kursgewinnen her. Aber ich bin ja der Meinung, dass wir mehr Aktionärinnen und Aktionäre in österreichische Aktien noch brauchen, dann ist auch die Cash schön da über die Dividenden, die ihr alle bezahlt. Und Zuckerl hat es früher mal gegeben, indem junge Aktien aus Kapitalerhöhungen oder sowas oder Genussscheinfonds tatsächlich gefördert wurden über Reduzierung der Steuer. In dem Fall geht es ja nur um etwas Neues. Ich möchte das immer nur dazu sagen, dass es da nicht so, wie manche Parteien behaupten, ein Zuckerl für Aktionäre ist. Wir kriegen was geschenkt, wenn wir Aktien kaufen oder so. Davon sind wir weit weg.
Aber es ist halt ein sehr, sehr polemisch diskutierbares Thema und
ja, ich habe da schon
sehr schwierige Diskussionen. Da geht es gar nicht darum, brauchen wir einen Kapitalmarkt, was bringt er für die Wirtschaft, ist er notwendig, sonst ist das, das ist die Spielwiese der Superkapitalisten. Was heutzutage überhaupt nicht mehr stimmt, wir haben ja als Aktienform auch die Umfrage, eine sehr detaillierte und qualifizierte Umfrage gemacht, wie viele Österreicher am Kapitalmarkt investiert sind. Und das sind deutlich mehr, als jeder glauben würde. Es gibt da einen deutlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Bei Männern 32%, bei Frauen 18%. Aber es ist viel mehr als nur, das ist der böse Couponschneider, der auf dem dicken Geldsack sitzt, sondern das ist in der breiten Bevölkerung angekommen, die für sich selber vorsorgen wollen und erkennen, dass es die vernünftigste Variante ist.
Ich bin dankbar für diese konkreten Ausführungen. Ich glaube allerdings, dass es auch früher nicht die unter Anführungszeichen Reichen waren, die österreichischen Aktien Besitzer, die haben immer schon andere Möglichkeiten gehabt. Für uns Normalsterbliche wie mich zum Beispiel, sage ich jetzt mal, gab es die Möglichkeiten allein schon aus Spesengründen früher nicht aus Österreich herauszuschauen. Weil wenn es da US-Aktie um 1.000 Schilling kauft, hast du 100 Schilling Spesen gehabt.
Ja. Ich glaube auch, dass die Frage der Käst möglicherweise Sie und mich betrifft, aber die da gemeint sind mit den dicken Couponschneidern und die auf den Geldsäcken sitzen, die haben sowieso ganz andere Möglichkeiten, auch Steuern zu vermeiden.
Ganz genau. Und deswegen, glaube ich, ist diese Diskussion, und man sieht es ja jetzt auch auf der großen Beteiligung junger Menschen vor allem und quer über alle Parteien, und die Grünen sind vorne, zum Beispiel beim Aktieninteresse, was ja durchaus auch für Bildung spricht und so weiter, das möchte ich alles nicht unterstellen. Es ist leider ein ideologisches Thema geblieben. Gut, Vorsorgekonto, letzter Punkt noch. Es schwingt auch immer so mit, dass da irgendwie manche Kategorien an Anlagemöglichkeiten, Aktienwertpapiere bevorzugt werden könnten, Stichwort Grün oder so. Ich würde mich ja freuen, wenn man sagt, okay, wenn schon Vorsorgekonto, dann soll es wenigstens als heimische Wertschöpfung in österreichische börsennotierte Unternehmen fließen. Kannst du dir vorstellen, dass es auch in diese Richtung gehen könnte?
Ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, Green Investments, wobei ich dann immer sage, lieber wären wir ESG als Green, weil es ist schon noch eine kleine Differenzierung und Nachhaltigkeit ist nicht nur grün. Ich kann mir vorstellen, heimische Unternehmen, alles was sozusagen Bevorzugung ist, ist gut für den österreichischen Kapitalmarkt. Wenn es österreichische Unternehmen möglich ist, ist es doppelt gut.
Ja, und dann habe ich noch einen Punkt, den ich gern einwerfen möchte. Als Mensch, der täglich an die Wiener Börse schaut und was sich dort tut, sieht man natürlich auch Directors Dealings. Und da bist du einer jener Vorstandsmitglieder aus den österreichischen Unternehmen, die mir da sehr positiv aufgefallen sind, dass sie da sich immer wieder auch beim eigenen Unternehmen engagieren, was man melden muss, was in einer Datenbank der FMA steht. Und diese Directors Dealings, die im Kauf stattfinden, sind für uns Journalisten natürlich schöne Geschichten. Das ist ein Commitment auch zum eigenen Unternehmen. Jetzt die Frage an dich, nicht nur als Mensch, der gekauft hat, sondern auch als ein bisschen Aktienforum. Ich weiß von manchen Vorständen, die sagen, sie kaufen nicht, weil dann müssten sie auch einen Verkauf melden, wenn sie wieder müssten, was ja im Sinne gut ist. Ich finde nicht, dass es ein schlechtes Zeichen ist, weil es, wenn ich mal gerade ein Haus kaufen will, dann muss deswegen meine Firma nicht im Bach runtergehen und ich damit ein negatives Signal an den Aktienmarkt senden. Es ist ein bisschen eine schwierige Situation, aber wie siehst du das?
Ich glaube, wenn man investiert am Kapitalmarkt, sollte man sich mit dem Unternehmer beschäftigen.
Ja.
Einfach blind irgendwas kaufen ist eine ganz dumme Idee. Jetzt haben wir alle wahrscheinlich auch einen Zivilberuf, wo wir dann wenig Zeit haben, dass wir uns wirklich intensiv mit vielen Unternehmen beschäftigen. Mit dem eigenen Unternehmen beschäftigt man sich zwangsläufig intensiv. Das heißt, man weiß relativ gut, wie es dasteht, ob man ihm vertrauen kann oder nicht. Natürlich, wenn ihr als Finanzvorstand dem Unternehmer nicht vertraut, dann mache ich grundsätzlich was falsch. Vertraue ich der Voestalpine, und deswegen ist für mich das Investment in Voestalpine-Aktien ganz naheliegend, weil ich an das Unternehmen glaube. Schwierig wird es natürlich dort, wo es Sperrfristen gibt. Okay, kann man beim Kauf auch relativ gut einhalten, wenn man sich denkt, okay, ich will ja grundsätzlich investieren, ob ich jetzt ein bisschen tiefer oder nicht kaufe, ist nicht so wichtig.
Das sind diese Blackout-Periods rund um Zahlen zum Beispiel und so.
Natürlich darf ich als Finanzvorstand, wenn ich weiß schon, was das Quartalsergebnis ist, darf ich dann nicht sagen, jetzt kaufe ich vor. Ist völlig d'accord und überhaupt kein Problem. Dazu kommen dann aber auch noch manchmal Unternehmensinformationen über Akquisitionen, Vorstandswechsel, was auch immer, wo dann wiederum sozusagen Kauf und Verkauf verboten ist. Das heißt, die tatsächliche Handlungsmöglichkeit zeitlich ist schon recht eingeschränkt. Trotzdem, von dir angesprochen, ist es ein Problem zu verkaufen. Die Voestalpine ist nach wie vor ein zyklischer Titel. Ja, und das, einen Zykliker zu verkaufen und zu kaufen, ist kein Thema von Strategie oder Glauben ans Unternehmen, sondern das ist einfach ein Rein-Raus, das bei einem Zykliker ganz normal ist. Dennoch, ich habe noch keine einzige Voestalpine-Aktie verkauft.
Also ich habe es auch eher genereller gesehen. Und ein zweiter Punkt ist ja auch immer die Size. Man gibt ja doch ein bisschen ein Stripping, wie viel Kohle man hat oder so. Kauft jetzt ein Vorstand um 1.000 Euro, sagt, pff, wie lächerlich. und kauft er mehr? Wo, wie reich? Also es ist irgendwie...
Ja, aber ich glaube, in so einer Funktion darf man grundsätzlich nicht jede Reaktion von außen persönlich nehmen und vorher sich überlegen, wie das ankommen könnte. Es ist, man macht das, was man für richtig hält. Man überprüft, ob es gesetzlich ist, ob es moralisch ist. Und dass dann alle damit glücklich sind, das ist eher unwahrscheinlich.
Ja, na wunderbar. Abschließend Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben jetzt lange über dich, eine spannende Reise am österreichischen Kapitalmarkt gesprochen. Hast du einen Tipp für junge Leute, die jetzt so gerade Berufseinsteiger sind und sagen, ja, irgendwie Finanzmarkt, Kapitalmarkt, Investor Relations, ESG, das interessiert mich schon. Ihr seid sicher Hiring als Voestalpine, so wie fast alle.
Ich glaube, jedes Unternehmen sucht interessierte, willige Personen. Ich glaube, der Tipp ist, sich das zu tun, was man gerne macht. Also Rückblick in höherem Alter ist, Arbeit sollte auch Vergnügen machen. Auf Dauer etwas machen, nur damit man Geld verdient und gegen die eigene Neigung, das würde ich nicht raten. Also es soll Neigung sein und wenn es Neigung ist, Kapitalmarkt, dann sind diese Personen alle wahrscheinlich schon irgendwie am Kapitalmarkt beschäftigt, selbst investiert. Und das ist sicher ein geeigneter und guter Berufseinstieg. Und ich glaube, kapitalmarktaffine Leute können viele Unternehmen brauchen.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Lieber Robert, danke, danke für diese aus meiner Sicht unglaublich leibende Journey jetzt über österreichische Börse- und Industriegeschichte und auch über dich. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich bin überzeugt, da wird viel dabei gewesen sein. Und tschüss einmal von meiner Seite.
Baba auch vom Robert Ottl.
Tschüss und Baba. Send it by Rosie McGraw. When the sweet birds of people, now in season 8, send it by Rosie. Team Rosinger prepares you for equity start.